The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 26. September.
Wir wollen, dass in der richtigen Reihenfolge verhandelt wird. Ein Waffenstillstand muss am Anfang stehen. Wesentliche Elemente sollten dann anschließend in einem Rahmenabkommen vereinbart werden.
So der Bundeskanzler im letzten Monat, als das Thema Friedensverhandlungen auch durch das Engagement von Donald Trump im Raum stand. Jetzt, Ende September, wirkt ein Waffenstillstand in der Ukraine ferner denn je. Friedrich Merz erhöht den Druck auf Moskau. Die hohen Kosten für die Unterstützung der Ukraine sollen bezahlt werden von russischem Geld. Das schlägt Merz in einem Gastbeitrag der Financial Times vor. Was steckt dahinter? Das ordnet uns jetzt unsere Pioneer-Chefreporterin Kanzleramt Carina Mössbauer ein. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Chelsea.
Carina, wie genau sieht dieser Vorschlag aus?
Ja, Chelsea, also konkret geht es um das in der EU eingefrorene Vermögen. Und die Ukraine soll jetzt eben daraus einen zinslosen Kredit in Höhe von fast 140 Milliarden Euro erhalten. Das schlägt Merz vor. Und dieser Kredit, den soll die Ukraine eben erst dann zurückzahlen, wenn Russland sie für die Kriegsschäden entschädigt hat. Und der Vorteil wäre natürlich, dass die Haushalte der EU-Staaten entlastet würden. Denn insbesondere nachdem die USA sich immer mehr als Ukraine-Unterstützer eben auch finanziell zurückziehen, müssen die Europäer den Löwenanteil stemmen.
Ist das nicht auch ein riskantes Manöver? Denn dann könnten ja auch andere Länder anfangen, das Vermögen von Europäern einzufrieren. Wird das nicht auch diskutiert in der Berliner Politik?
Natürlich. Und das ist eben auch genau der Grund, warum man sich bislang nicht zu einem solchen Schritt hat durchringen können. Es gibt einerseits rechtliche Bedenken, aber andererseits wird eben auch davor gewarnt, dass der Finanzstandort Europa Schaden nehmen könnte. Und zudem hat Russland auch in der Vergangenheit bereits angekündigt, mit Vergeltungsmaßnahmen antworten zu wollen. Ja, doch zuletzt muss man sagen, dass diese mahnenden Stimmen eher in den Hintergrund getreten sind. Denn es herrscht einfach die Sorge, dass den Europäern, deren Wirtschaft ja auch etwas schwächelt, eben dieser lange finanzielle Atem ausgeht, den es braucht, um die Ukraine langfristig zu unterstützen.
Merz hat den Vorschlag in einem Gastbeitrag in der Financial Times geäußert. Damit will er doch weiter seinen Führungsanspruch in der EU untermauern, oder?
Ja, das kann man schon absolut als ein solches Zeichen werten. Ich würde aber sagen, es kommt noch eine zweite Komponente hinzu. Ich glaube, dass er mit dieser Positionierung natürlich auch die europäischen Partner irgendwie adressieren will. Denn am Ende müssen sie ja die Entscheidung mittragen. Und da bietet sich ein solches internationales Medium natürlich an.
Ja, absolut. Vielen Dank, Carina, für deine Einschätzung heute.
Gerne, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Finanzminister Lars Klingbeil spricht auf der MyWay Klartext, dass Deutschland eine Veränderung braucht.
Der Status quo ist unser größter Feind und das ist meine feste Überzeugung.
Börsenreporterin Anne Schwed analysiert die neuen Quartalszahlen von Costco. Außerdem, der Welt wäre beinahe der Name Leonardo DiCaprio nie zu Ohren gekommen und Frankreich lacht über Markus Söder. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, Kanzleramtschef Thorsten Frey, Digitalminister Carsten Wildberger, sie alle wollten in diesen Tagen direkt den deutschen Mittelstand adressieren und ihren Blick auf Wirtschaft und Land erklären. Darum waren sie zu Gast auf der MyWay, unserem Festival der Familienunternehmer in Berlin. Und auch der SPD-Co-Chef, Vizekanzler und Finanzminister hat sich gestern Zeit genommen, um vor über 1000 Unternehmerinnen und Unternehmern sich den Fragen zu stellen. Und das in einer für ihn schwierigen Zeit. Dem Finanzminister fehlt Geld. Allein für 2027 hat er eine Finanzlücke von über 30 Milliarden Euro. Die Jahre darauf werden es noch deutlich mehr. Und das trotz Sondervermögen und Rekordschulden.
Grüßen Sie mit mir Lars Klingbeil.
Im Gespräch mit meiner Kollegin Alef Doğan hat er klare Worte gefunden, wie er auf die Staatsfinanzen und das Reizthema Steuern blickt. Das ganze Gespräch hören Sie morgen auf thepioneer.de. Hier ein Auszug.
Wir haben sehr große Musik hier, ein bisschen pathetische, große Musik für die großen, großen Themen, die wir miteinander besprechen. Herr Klingbeil, erzählen Sie mal, wie geht's Ihnen gerade? Es ist haushaltsmäßig eine taffe Woche für Sie, würde ich sagen.
Ja, und es ist die zweite Haushaltswoche, also insofern schon sehr tough. Ich habe mir eine Erkältung eingefangen, das kommt noch mit dazu, aber ich freue mich, dass ich jetzt hier bei sozialdemokratischem Stammpublikum sein kann und freue mich auf den Vormittag mit Ihnen. Also vielen Dank für die Einladung.
Ich würde gerne mit einer Zahl anfangen. 66. In 66 Tagen ist der Herbst vorbei. Wann spüren wir, wann sehen wir, wann erkennen wir den Herbst der Reform?
Also ich muss sagen, Herbst der Reform kommt ja nicht von mir. Und ich muss einmal hier verraten, ich finde das ein bisschen unterambitioniert zu sagen, wir machen nur so einen herbstlangen Reform, weil ich glaube, das Land braucht das viel länger und viel mehr. Aber die Erwartung, die dahinter steckt, und das ist ja ein richtiger Punkt, ist, dass man jetzt nicht zu viel Zeit verliert. Ich habe aber manchmal so ein bisschen Probleme mit diesem Schaffen von Überschriften der Reform oder sonst was, sondern ich finde, alle sollen jetzt einfach mal machen, um Carsten Lindemann zu zitieren, und dann können wir, glaube ich, durch Taten auch überzeugen, und da brauchen wir jetzt eine ganze Reihe von Gesetzen, die kommen müssen. Das fängt bei der weiteren Stärkung des Wirtschaftsstandorts an, das geht bis hin zu Strukturreformen, die wir dringend machen müssen, und Carsten Wildberger wird sicherlich gestern davon geredet haben, dass wir jetzt diesen ganzen Punkt Bürokratieabbau, Beschleunigung, Staatsmodernisierung auch mit der Kabinettsklausur nächste Woche als Schwerpunkt setzen. Und da haben wir auch einen riesigen Nachholbedarf. Aber also wenn es nach mir geht, ist das nicht nur ein Herbst der Reform, sondern auch ein Winter, ein Frühjahr, ein Sommer. Und wir ziehen das so durch und machen richtig viel Tempo. Und ich glaube, das braucht das Land auch. Ich habe in meiner Rede vor 2 Tagen im Bundestag gesagt, der Status quo ist unser größter Feind. Und das ist meine feste Überzeugung.
Lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie wir konkret aus dem Status quo rauskommen. Auf der einen Seite gibt es die Diskussion rund um den Sozialetat. Sie haben selbst auch gesagt, dass die Sozialausgaben sinken müssen. Sie haben Strukturreform angesprochen. Welche sind das denn ganz konkret? Also hier sitzen Unternehmerinnen und Unternehmer, viele Mittelständler, die hungrig sind sozusagen nach den einzelnen Punkten, wo man sagen kann, das ist ein konkreter Startschuss. Hier ändert sich was und hier höre ich auch mehr, vielleicht eine Vision, aber auch im Konkreten mehr als das, was wir aus Sonntagsreden kennen.
Ja, aber wir sind ja in der Regierung schon weiter, als man das öffentlich auch gerade sagt. Also wir reden sehr konkret über die Frage von Sozialstaatsreform. Und ich meine, ein paar Punkte sind öffentlich bekannt und die kann ich hier nochmal gerne wiederholen. Aber ich habe ein Problem damit, wenn jemand Geld vom Staat bekommt und sich verweigert, was zu tun. So, da muss der Druck erhöht werden. Ich habe ein Problem damit, wenn jemand Geld vom Staat bekommt und schwarz arbeitet. So, jetzt gehe ich davon aus, hier sitzen nur welche, die das nicht mit fördern, dass irgendwo schwarz gearbeitet wird. Und das muss hart angegangen werden. So, und wenn wir beim Thema Staatsmodernisierung sind, da kennt hier jeder genug Beispiele. Und wir haben jetzt beim Lieferkettengesetz mal die Dokumentationspflichten und alles das ausgesetzt. Auch das gehört ja mit zu den ersten 4 Monaten. Wir werden das nationale Lieferkettengesetz abschaffen. Also ein Streit, der über 3 Jahre lang jetzt lief, der wird jetzt beendet. Und so fallen ganz viele Dinge uns ein, wo wir in der Modernisierung dieses Landes vorankommen. Und ich kann nur sagen, ich traue dem Carsten Wildberger das zu. Ich finde den sehr beeindruckend, auch dass er als Unternehmer in die Politik gegangen ist. Und ich habe meinen Ministern, also auf der A-Seite, das sind ja die SPD-Minister, A sind wir, B sind die anderen, immer gesagt, ich will, dass der in den letzten Jahren, wir haben in den letzten Jahren, und das ist ehrlicherweise nicht nur die Politik, ja, aber wir haben eine Situation geschaffen, in der es in diesem Land keinen Spaß mehr macht, einen Verein zu führen, ein Unternehmen zu gründen oder ein Haus zu bauen. Und das muss durchgeschlagen werden, dieser Knoten. Weil meine große Sorge ist, sonst kommen irgendwann auch in Deutschland die mit der Kettensäge. Und das dürfen wir nicht wollen, dass die Axt an den Rechtsstaat anlegen.
Also Entbürokratisierung. Entbürokratisierung und Digitalisierung, das sind natürlich Gewinnerthemen. Das möchte jeder. Die Meinungen unterscheiden sich dann so ein bisschen, wie man da eigentlich hinkommt. Aber Sie haben etwas zu Beginn gesagt, wo ich gerne noch mal drauf eingehen würde. Sie haben gesagt, als es um Sozialetat und Sozialausgaben ging, dass Sie ein Problem damit haben, wenn Menschen Geld bekommen und sich weigern, etwas dafür zu tun. Sie sagen das relativ selbstverständlich. Ich bin mir sicher, 99,9% der Menschen hier sieht das ganz genauso. Wie kommt es dann aber zu der Perzeption, dass große Teile der SPD, Ihrer Partei, es nicht so sehen?
Es stand so auf dem Pioneer Newsletter, dass das so wäre.
Das kann nicht der einzige Grund sein. Ich weiß, lesen den Pioneer Newsletter, aber darüber hinaus.
Ich rede ja hier als SPD-Vorsitzender und das... Und ich kann nur sagen, dass ich sehr klar darin bin und ich gehe davon aus, dass der große Teil, vielleicht nicht alle, aber der große Teil meiner Partei mir folgen wird, dass wir genau diese Reform brauchen. Und ich
Wer will wird das, Ihnen nicht ich folgen?
Ich gehe davon aus, dass der große Teil mir folgt. Aber ich will das nochmal auch anhand meiner eigenen Biografie sagen. Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Meine Eltern haben immer fleißig gearbeitet. Mein Vater als Unteroffizier, meine Mutter als Verkäuferin. Beide haben nebenbei, sind sie noch Taxi gefahren, um sich irgendwie im Leben was aufzubauen. Ich bin der Erste, der studiert hat, der Abi gemacht hat. Und meine Perspektive als SPD-Vorsitzender sind Menschen, die für 2.500, 3.000 Euro jeden Morgen aufstehen, arbeiten gehen, fleißig sind, dieses Land am Laufen halten. Und denen kann ich nicht verkaufen, dass es andere gibt, die Geld bekommen vom Staat, die arbeiten könnten und die nicht arbeiten gehen. Das kann ich denen nicht erklären. Und deswegen bin ich sehr klar, ich trage jetzt die Verantwortung für die SPD. Ich tue das noch mehr seit dem 23. Februar und ich will diese Änderung. Und übrigens, ich bin mir mit Bärbel Baster total einig und das müssen wir jetzt in der Regierung durchsetzen.
Ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele hier und in ganz Deutschland sich fragen, kommt da in Sachen Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer noch etwas auf mich zu? Zu jedermanns oder vielermanns Überraschung hat ja sogar der CDU-Fraktionschef Jens Spahn das zuletzt zumindest mal nicht als völlig abwegig bezeichnet. Und wenn man Deutschland mit anderen Ländern vergleicht, dann ist die Einkommenssteuer hier besonders hoch. Die Besteuerung von Vermögen in der Tat aber nicht so sehr. Wenn Sie jetzt mal hier in diesem Raum ganz offen darüber sprechen, muss man sich hier...
Wo ist der Notausgang? Und Nein, also auch völlig, völlig sachlich. Ich freue mich, dass ich als Finanzminister, und ich hoffe, das teilen viele in diesem Raum, dass ich jetzt mit dieser Bundesregierung, dass wir 500 Milliarden für Investitionen ausgeben können. Und das will ich einmal sagen, das sind zusätzliche Investitionen. Da wird das Land von profitieren. Wir haben darüber hinaus sehr viel Geld, das wir im Verteidigungsbereich ausgeben. Das ist auch richtig und das wird ja auch einen wirtschaftlichen Impact haben. Aber wir haben halt einen Kernhaushalt und das ist manchmal sehr schwierig, das zu kommunizieren, dass man auf der einen Seite sagt, da sind doch 500 Milliarden und auf der anderen Seite haben wir ab 27 eine Lücke von 30 Milliarden plus. Ich kann das erklären, weil wir während der Pandemie, als der Krieg anfing, haben wir ganz viel Geld in die Hand genommen, um Arbeitsplätze zu retten, Unternehmen zu stabilisieren, Familien zu unterstützen und die Bundeswehr mit 100 Milliarden, das muss jetzt irgendwann zurückgezahlt werden. Also wir haben wahnsinnig hohe Tilgung und Zinsausgaben jetzt ab 27 in den Haushalten und da kommt diese Lücke. So, und wir haben jetzt unter den vier Parteivorsitzenden, weil wir nicht den großen Showdown wollen, keine Krisen. Wir haben jetzt verabredet, dass wir darüber reden, intern, wie können wir die Lücke schließen. Für mich ist der allerwichtigste Punkt, und da werde ich meine Arbeit weiter dran ausrichten, dass wir bis 27 ein deutliches Wirtschaftswachstum zurückkriegen. So, das muss das Hauptziel sein, dass diese Regierung jeden Tag daran arbeitet, dass nach einer Schwächephase wir wirtschaftliches Wachstum zurückkriegen. Das hilft übrigens auch am meisten beim Bürgergeld, wenn Leute in Arbeit gebracht werden durch wirtschaftliches Wachstum. So, wir werden aber nicht erreichen können, dass eine Lücke von 30 Milliarden durch wirtschaftliches Wachstum geschlossen wird. Deswegen machen wir Strukturreformen. Wir werden beim Sozialstaat was tun. Wir werden bei der Staatsmodernisierung was tun. Wir werden beim Subventionsabbau was tun. Wir müssen zu Veränderungen in diesem Land kommen. Wir haben uns zu lange, und ich will das einmal nochmal betonen, im Status quo ausgeruht. Ich erlebe als Finanzminister jetzt, dass selbst unter Christian Lindner ganz häufig irgendwo nochmal die 100 oder die 200 Millionen oder die 500 Millionen gefunden wurden und dann wurde nicht reformiert. Und das müssen wir jetzt anders machen. Aber am Ende steht eben auch die Aufgabe, eine Lücke mit 34 Milliarden zu schließen. Und das wird sicherlich noch die ein oder andere Debatte mit sich bringen. Und wie gesagt, wenn der Genosse Spahn jetzt mit diesen Debatten anfängt, dann... kann ich ihm nicht widersprechen.
Das ganze Gespräch hören Sie, wie gesagt, morgen ungekürzt über seinen Respekt vor der Agenda 2010, über Gerhard Schröder und was er zum Kommentar mit dem Bullshit von Bärbel Baas sagt. Dazu gibt es noch weitere Auszüge aus den MyWay-Gesprächen mit der Wirtschaftsministerin, dem Kanzleramtschef und dem Digitalminister. Für Pioneers Only. Danke für die Unterstützung.
Und im Idealfall hast du als Chef keine Kollegen, sondern Aposteln.
Ja? Bernd Stromberg aus der gleichnamigen Fernsehcomedy ist Abteilungsleiter einer fiktiven Versicherung und gibt gern fragwürdige Tipps zu guter Führung.
Auch wenn von außen andere kommen und sagen, euer Chef erzählt ja vielleicht einen Blödsinn, dass die dann sagen, ja, nee, komm, nur warte mal. Ja, in 200-300 Jahren, da guckt ihr euch aber noch um.
Auf der Pioneer 2 bekommen Sie bald deutlich nachhaltigere Tipps, wie Sie eine starke Führungsfigur werden. Am 4. und 5. November steigt das Pioneer Bootcamp Peak Performance für alle, die Chefinnen und Chefs sind und die nicht ausbrennen wollen, sondern inspiriert und inspirierend führen wollen. Achim Feige ist Performance- und Transformationscoach. Er zeigt Ihnen, wie Führung im Einklang mit der menschlichen Natur aussieht. Führung im Flow, zum Beispiel durch das richtige Atmen. Achim Feige.
Die Teilnehmer lernen im Grunde alle wesentlichen Atemtechniken, wie ich mich unter Stress quasi entspanne innerhalb von 5 Minuten, wie ich aber auch kreativer werde, wie ich aus meinem Ego, aus meinen Blockaden, aus meinen Sorgen rauskomme und eben eine beste Version von mir selbst oder von meinem Unternehmen entwerfe und auch lerne, das jeden Tag schon vorzuleben. Über Atemtechniken, Visualisierungstechniken aus dem Spitzensport, aber auch aus dem Militär.
2 Tage auf der Pioneer 2 in Berlin. Alle Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat der Warenhausgigant Costco neue Zahlen veröffentlicht und die Analyse hören wir von Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Hallo Chelsea. Ja, Costco hat wieder mal mit einem kräftigen Wachstum überzeugt. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz um rund 8% gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn legte sogar um etwas über 11% zu. Beide Kennziffern lagen damit erneut über den Erwartungen der Analysten. Besonders stark entwickelten sich die Mitgliedsgebühren, die auch zweistellig zulegten. Genauso wie der Onlinehandel, da gab es ebenfalls ein zweistelliges Prozentwachstum. Und auch die Frequenz kletterte spürbar nach oben, während die durchschnittlichen Einkäufe moderat um gut 2% zulegten. Frische Lebensmittel und Non-Food-Kategorien wie Schmuck und Spielzeug waren besonders gefragt. Costco profitiert in einem herausfordernden Marktumfeld vor allem von seinen starken Eigenmarken, günstigen Preisen und Flexibilität bei Sortimentanpassungen wegen bestehender Zölle. Das Unternehmen bleibt damit einer der wenigen Einzelhändler mit nachhaltigem zweistelligen Gewinnwachstum. Die Anleger waren aber trotzdem nicht zufrieden. Die haben offenbar noch mehr erwartet. Die Costco-Aktie fiel nachbörslich um 0,8%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass eine feste Größe der Kinowelt fast einen viel langweiligeren Namen bekommen hätte. Und zwar von einem Agenten, der es vermutlich nur gut gemeint hatte. Er war der Wolf of Wall Street, der Revenant und The Great Gatsby. Und natürlich war er Jack in Titanic. Leonardo DiCaprio, ein Name so einprägsam wie eine Melodie. Dass das irgendwer nicht so sehen könnte, zeugt von einem anderen Mindset in den 80ern. Leo hat im Podcast New Heights folgende Anekdote erzählt.
I finally got an agent. They said, your name is too ethnic. I go, what do you mean? It's Leonardo DiCaprio. They go, no, too ethnic. They're never going to hire you. Your new name is what? Lenny Williams.
Lenny Williams, a real American name für den Teenager Leo. Das war der Plan des Agenten, den DiCaprio in jungen Jahren engagiert hatte. Der Grund? Der Agent war der Meinung, dass Leo mit einem so ethnischen Namen keine Jobs landen würde. Leo kam dann nach Hause mit seinen neuen Bewerbungsfotos, unter denen eben jener Name stand, und hat sie seinem Vater gezeigt. Dessen Reaktion?
And my dad saw his photo, ripped it up, and he said, over my dead body.
Zerrissen, nur über meine Leiche. Tja, so schnell war Lenny Williams dann Geschichte. Zur Verteidigung des Agenten, dass Schauspieler unter anderen Namen auftreten, ist natürlich keinesfalls eine Seltenheit. Tatsächlich sind einige der ikonischsten Namen im Business genau solche Erfindungen. Marilyn Monroe war eigentlich Norma Jean Mortensen, Judy Garland war Frances Ethel Gumm und Whoopi Goldberg heißt eigentlich Karen Elaine Johnson. Aber Leonardo DiCaprio bleibt und blieb Leonardo DiCaprio. Gott sei Dank.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass es für den Politikstil von Markus Söder ein ganz eigenes Wort gibt, auf das uns erst die Franzosen aufmerksam machen mussten.
Toutes ces punchlines pour que vous compreniez un petit peu le personnage de Markus Söder. Et il a fait du gastropopulisme.
Gastropopulismus. Das also macht Söder, wenn er auf Instagram mehrfach die Woche Selfies von den Wurstständen und Dönerbuden seines Freistaats Bayern postet. Im französischen Arte hat eine Moderatorin vor kurzem mit Erstaunen von dieser ja eigentlich sehr einzigartigen Form der politischen Kommunikation berichtet. Da sagt sie, Zitat, er verbringt seine Zeit damit, auf der einen Seite die städtischen Eliten und die Vegetarier zu bekämpfen und auf der anderen Seite die wahren deutschen Fleischfresser zu unterstützen. Die Journalisten lieben das. Zitat Ende. Und natürlich hat der Söder-Geniestreich aus dem Sommer auch in Frankreich total gezogen. Der Söder-Kebab, ein Marketing-Gag der Extraklasse, der für Lacher sorgt. Markus Söder, kein Bundeskanzler, aber ein König auf Instagram, auch in Frankreich.
Quand je te demande, si tu veux de moi. Je parle de la nuit qui vient.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen am Samstag hören Sie hier Gabor Steingart in der Pioneer Briefing Podcast Wochenendausgabe. Same time, same place.
Et sans question existentielle.